Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Seit einer Woche heißt es für Schülerinnen und Schüler jetzt wieder jeden Morgen: Laptop auf, Schul-App checken, Aufgaben bearbeiten und dann ab in die Videokonferenz. Jedenfalls, wenn die Programme auch laufen, denn obwohl ja eigentlich klar war, dass die Schulen nach den Weihnachtsferien nicht regulär öffnen, waren die Abläufe in der ersten Homeschooling-Woche, sagen wir mal, chaotisch. Hackerangriff auf eine Schulplattform, zusammenbrechende Server. Und in Berlin war letzte Woche nicht mal klar, welche Jahrgänge zu Hause und welche im Präsenzunterricht unterrichtet werden. Wegen all dieser Probleme und Unwägbarkeiten fordert die Bildungsgewerkschaft GEW jetzt, das Sitzenbleiben im Corona-Jahr abzuschaffen oder auszusetzen. Schließlich könnten die Schüler ja am wenigsten für das Chaos. Wie also läuft das Homeschooling im zweiten Lockdown? Darüber möchten wir heute diskutieren. Gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Wie fit sind die Lehrerinnen und Lehrer jetzt im Online-Unterrichten? Schaffen es die Schulen inzwischen besser, auch die schwächeren Schüler zu fördern? Wann und nach welchen Kriterien sollten die Schulen wieder öffnen? Ja, und sollte auf das Sitzenbleiben verzichtet werden? Rufen Sie an 00800 4464 4464. Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Dass die Schulen in Deutschland nicht völlig problemlos ins Homeschooling gestartet sind, das dürfte wohl kaum einer bestreiten. Dafür sind in der letzten Woche einfach zu viele Schul- und Lernplattformen abgestürzt oder gehackt worden. Aber wie holprig war der Start in den erneuten Fernunterricht? Wie gut kommen Lehrer und Schüler jetzt damit klar? Und wie geht es in den kommenden Wochen weiter? Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Unter anderem mit Richard Gamp. Er macht in diesem Jahr sein Abitur in Berlin und ist dort auch im Landesschülerausschuss. Guten Tag, Herr Gamp.
Hallo, guten Tag. Freut mich, heute dabei zu sein.
Sehr gerne. Herr Gamp, wie ist für Sie die erste Homeschooling-Woche abgelaufen? Haben Sie alles geschafft, was so auf Ihrem Lernplan stand?
Naja, es war doch sehr chaotisch. Also auch bei uns an der Schule gab es große Probleme mit Videokonferenzen, die nicht funktioniert haben, wo man selber nicht reinkam, wo Lehrer nicht reinkamen. Also das war doch alles sehr, sehr unschön. Und auch das Arbeitspensum ist in manchen Stunden oder in manchen Fächern sehr, sehr hoch, in anderen gar nicht. Teilweise melden sich Lehrer nicht. Das ist doch sehr ärgerlich. Und da ist einfach festzustellen, dass sich viele Probleme aus dem ersten Lockdown, aus der ersten Phase des Homeschoolings absolut nicht verändert haben und jetzt genauso wieder auftreten. Das ist doch sehr schade, weil ja man die Bildung der Schüler irgendwie hinterher ansteuert an dieser Stelle.
Wo hakt es denn vor allem bei Ihnen jetzt ganz persönlich an Ihrer Schule?
Das ist an meiner Schule vergleichsweise gut. Also bei uns wurden Lehrer gut ausgestattet, aber zum Beispiel digitale Lernplattformen. Wir haben einen privaten Anbieter, iSurf, der funktioniert nicht immer. Ungefähr ein Viertel meiner Videokonferenzen, häufig am Montag und häufig morgens, gehen gar nicht. Da kommt man nicht rein, die Plattform ist nicht erreichbar und so weiter und so weiter. Und dann natürlich das Thema der Lehrer. Viele Lehrer gehen überhaupt nicht auf die Schüler zu, geben nur ein paar Arbeitsblätter. Aber wer ernsthaft denkt, dass ein paar Arbeitsblätter, die man zuschickt, einen richtigen Unterricht ersetzen können, der ist auf einem Irrweg. Und an meiner Schule läuft es schon vergleichsweise gut. Also in Berlin haben wir die Situation, dass jedes dritte Kind in Armut lebt. Das heißt, es sind Kinder, wo es keine Unterstützung von zu Hause gibt, keine Ausstattung. Und die bleiben im Homeschooling besonders stark eben zurück. Und das ist sehr, sehr bedauerlich.
Ebenfalls mit dabei in unserer Sendung ist Gunilla Neukirchen. Sie ist Schulleiterin am Beethoven-Gymnasium in Berlin und Vorsitzende der Vereinigung der Berliner Schulleitung in der GEW. Ich grüße Sie, Frau Neukirchen.
Ja, ich bin gern dabei.
Frau Neukirchen, wie fällt denn Ihre Bilanz der ersten Woche Homeschooling aus? Mussten Sie viel improvisieren?
Wir haben ja 2 Wochen in Berlin sogar schon die Erfahrung gesammelt. Wir haben viel improvisieren müssen und die Schulen sind natürlich sehr unterschiedlich damit umgegangen, konnten auch nur unterschiedlich damit umgehen. Bei uns an der Schule, glaube ich, haben wir die verschiedenen Aspekte.
Jetzt können wir Sie nicht mehr hören. Frau Neukirchen, sind Sie noch da? Das ist momentan nicht der Fall. Dann nehme ich jetzt erstmal, wir versuchen Frau Neukirchen jetzt nochmal anders zu erreichen, wahrscheinlich per Telefon. Währenddessen möchte ich einen weiteren Gesprächsgast in unsere Runde nehmen. Franziska Müller-Rech, sie ist schulpolitische Sprecherin der FDP in Nordrhein-Westfalen, deren Partei dort auch die Schulministerin stellt. Hallo Frau Müller-Rech.
Guten Tag, Herr Götzke.
Auch in Nordrhein-Westfalen sind die Server vieler Lernplattformen abgestürzt. Kam es für Sie überraschend, dass diese Plattformen genutzt werden?
Überraschend, dass sie genutzt werden, natürlich nicht. Man muss hier aber einen klaren Unterschied machen zwischen den Plattformen der privaten Anbieter. Also Herr Gamp hat ja gerade zum Beispiel iSurf genannt oder Moodle. Wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Programme, die in Nordrhein-Westfalen in den Schulen im Einsatz sind. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass die Landesplattform Luvineo NRW, die jetzt nach und nach ausgerollt wird, dass die stabil gelaufen ist. Und wir haben aber auch die anderen Software-Dienstleister auch gesagt, dass die Probleme inzwischen behoben wurden. Natürlich kann man nicht ausschließen, dass es hier und da mal einzeln klemmt. Das haben wir ja selber auch gerade erfahren, dass das mal passieren kann. Aber grundsätzlich lief es seit Dienstag dann stabil.
Warum haben Sie aber nicht für mehr Serverkapazitäten gesorgt?
Wir sind ja zuständig, wie gesagt, für diese Landessoftware. Für Luvineo NRW haben wir keine landesweiten Ausfälle festgestellt. Das heißt, die Landesserver Auslastung konnte auf einem guten Level gehalten werden. Natürlich sind wir ja nicht verantwortlich für die privaten Anbieter, aber wie gesagt, ich habe sie so wahrgenommen, gerade Moodle und iSurf, dass die natürlich auch ein großes Interesse daran haben, stabile Angebote zu machen. Deswegen ja, sind die dann eben auch dafür verantwortlich, aber schaffen das eben auch.
Das Problem der abrauschenden Plattformen war ja ein bundesweit, das gab es in so ziemlich allen Bundesländern in dieser und auch in der letzten Woche. Frau Neukirchen, haben Sie technischerseits von der Politik die Unterstützung erhalten, die Sie sich gewünscht haben?
Ich probiere es nochmal, drauf zu kommen. Hören Sie mich jetzt?
Jetzt hören wir Sie, wunderbar.
Wunderbar. Dann die technische Unterstützung kam nicht von der Landesregierung. Hier gibt es die Lernplattform in Berlin, die grundsätzlich ein gutes System ist, auch pädagogisch ausgerichtet ist, aber nicht stark genug und zu oft in die Knie geht. Da muss Berlin, wird Berlin ja auch nochmal nachschärfen. Zweites Problem sind die Videokonferenz-Tools. Weil der Datenschutz sehr streng gehandhabt wird, was auch Sinn macht. Aber andererseits sind mehrere Videokonferenz-Tools, mit denen wir arbeiten, so instabil, dass es zu Frust führt bei den Schülern. Da sollte auch nochmal geschaut werden. Also ich glaube, ich habe ein bisschen andere Wahrnehmung als Frau Müllerich. Und bei uns an der Schule haben wir es dann geschafft, dass wir mit dem Lernraum arbeiten und dann, wenn er doch es nicht ganz bewältigen kann, wir Alternativen entwickelt haben über Padlets oder andere Tools. Und dass die Lehrerinnen, ich denke, nach der Umfrage, die wir durchgeführt haben, da waren 60-70% der Schüler und Schüler sagten, es läuft optimal bis sehr gut.
An Ihrer
ganz
Schule?
Gutes, an unserer Schule. Das Gleichgewicht geschafft haben. Und ich glaube, in die Richtung sollten Schulen dann die Möglichkeit haben, sich auch weiterzuentwickeln. Dass man eine Lernplattform hat, ergänzt durch ein funktionierendes Videokonferenz-Tool. Und dass dann die Schulen, und da kommen wir an den Digitalpakt, auch die Möglichkeit haben, von Geldern des Digitalpakts Laptops anzuschaffen, die sie an Schülerinnen und Schüler ausgeben können, verleihen können. Das haben wir in die Wege geleitet und es wird sehr gut angenommen, muss aber begleitet werden durch ein Unterstützungssystem und das haben bei uns die Eltern und die Schülerinnen und Schüler gemeinsam auf die Beine gestellt für die Schüler und bei den Lehrern und Lehrern sind 10% der Lehrer ganz intensiv am Lernraum dran, unterstützen da die Kolleginnen und Kollegen. Was wir jetzt noch weitermachen, ist diese Befragung und auf der Grundlage dieser Befragung ein pädagogisches Konzept, wo wir all dieses noch weiter schärfen, um dieses Zusammenwirken der verschiedenen Möglichkeiten inklusive Rückmeldung und Testverfahren, denn auch das hat ja Richard angesprochen, so zu gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler wirklich den digitalen Unterricht weitgehend ähnlich dem Präsenzunterricht erleben können.
Wie frei sind Sie denn momentan in der Wahl der Plattform auch der Videokonferenz-Tools? Also da gab es ja Ende des letzten Jahres durchaus Probleme in Berlin, dass die Bildungsverwaltung nicht alles erlaubt hat, was die Lehrer und was die Schulen gerne gehabt hätten.
Ja, das ist leider nach wie vor der Fall. Ich würde mir wünschen, dass da zentral Verhandlungen mit den Firmen geführt werden. Im Moment stellt es sich so dar, dass ich mit Zoom, ich darf vielleicht die Firma nennen, mit Zoom in Kontakt stehe, direkt Kontakt aufgenommen habe. Wir haben jetzt ausgehandelt, dass wenn wir zu Zoom übergehen für die Schule, wir erstens das zahlen als selber und zweitens, dass es immer über deutsche Server läuft, sodass schon viele Befürchtungen, die natürlich auch die Eltern und alle anderen haben, in den Griff bekommen werden können. Ich frage mich natürlich, warum das eine Schulleitung machen muss und frage mich auch, wieso, wie das 700 Schulen in Berlin schaffen sollten. Da müsste sicher einfach mehr Unterstützung hinein und da bin ich ganz auf der Seite von Richard.
Ich möchte einen weiteren Gesprächsgast in unsere Runde nehmen, Heike Schaumburg. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin an der HU Berlin mit dem Forschungsschwerpunkt Digitale Bildung. Ich grüße Sie, Frau Schaumburg.
Hallo.
Frau Schaumburg, Sie haben sich ja unter anderem mit den digitalen Kompetenzen der Schüler in Deutschland befasst. Sind denn die Schüler fit genug, um im digitalen Fernunterricht ähnlich viel und ähnlich gut zu lernen wie in der Schule im Präsenzunterricht?
Naja, das hatte ja Herr Gamp auch schon angedeutet. Das ist eben ganz unterschiedlich. Und wir finden bei den Schülerinnen und Schülern die gleiche, sag ich mal, Bildungsbenachteiligung, die wir schon im normalen Unterricht feststellen, eben leider auch im Digitalunterricht. Das heißt, ja, nicht alle Schülerinnen und Schüler, also ich sag mal, im Alltag sind natürlich alle ständig mit digitalen Medien unterwegs. Aber wenn es ums Lernen geht, also darum, sich eben Informationen anzueignen, selbstständig aus Lernmedien oder eben einfach aus dem Internet auch, wenn es darum geht, selber zu überprüfen, was habe ich verstanden, wo muss ich noch mehr tun und so weiter. Da sind die Schülerinnen und Schüler, die eben auch sonst beim Lernen benachteiligt sind und Schwierigkeiten haben, eben jetzt beim digitalen Lernen auch nicht so gut aufgestellt und brauchen eben entsprechend auch zusätzliche Unterstützung. Mhm. Und gerade was Herr Gamp sagte, so dieses einfach nur denen ein Arbeitsblatt rüberschicken, was die dann ausfüllen sollen, das klappt ja im normalen Unterricht schon oft nicht so richtig gut und in einem digitalen dann eben erst recht nicht.
Was bleibt denn vor allem auf der Strecke?
Naja gut, beim Lernen auf Distanz bleibt eben vor allen Dingen das Soziale auf der Strecke, würde ich erstmal sagen. Also das gemeinsame Lernen im Klassenraum und dabei eben dann auch die Unterstützung. Also wenn wir jetzt gerade über die Schülerinnen und Schüler mit Lernproblemen sprechen, die diese und erhalten können, eben einerseits durch Mitschülerinnen und Mitschüler und eben auch dadurch, dass die Lehrkräfte in der direkten Interaktion im Klassenraum eben doch, denke ich, noch stärker einen Blick drauf haben können als eben in dieser digitalen Situation.
Ich möchte auf die schwächeren Schüler gleich nochmal gesondert eingehen. Herr Gamp, aber erst nochmal zu Ihnen. Lassen Sie uns nochmal über Ihren Jahrgang sprechen, Jahrgangsstufe 12. Sie schreiben in einigen Wochen Abiturprüfung. Die erste Abi-Prüfung steht an. Fühlen Sie sich darauf gut vorbereitet jetzt?
Nein, auf keinen Fall. Wir haben einfach das grundlegende Problem, dass besonders im zweiten Semester, also im Frühjahr, sehr viel Unterricht ausgefallen ist. Da hat an den meisten schon gar kein Unterricht stattgefunden. Dass jetzt gerade viel Stoff gar nicht vermittelt werden kann, weil es eben im Homeschooling nicht so gut klappt, wie eigentlich in den Schulen. Sicherlich, das ist ein allgemeines Problem, was man vielleicht mal ansprechen kann. An einigen Schulen klappt es, aber die Senatsverwaltung, die Politik lässt eben die Masse der Schulen alleine dastehen und jede Schule muss irgendwie selber eine Lösung finden. Und an vielen klappt das im Homeschooling nicht. Das heißt, wir haben das große Problem, dass der Stoff nicht vermittelt wird. Das heißt, Schüler könnten überhaupt nicht so die Abi-Prüfung schreiben. Dann ist das zweite Problem. Und der zweite Punkt, an dem man ran muss, ist, dass man mal klar machen müsste, was die Prüfungsschwerpunkte sind, was abgefragt wird und wo es eventuell Flexibilitäten gibt. Und drittens brauchen wir auch andere Formate. Also wir müssen jetzt auch mal darüber nachdenken, ob man Abiturprüfungen verschiebt oder ob man eben die Prüfungsformate verändert, weil klar ist, so kann es nicht ablaufen. Und es ist ja vorhersehbar, dass der Lockdown und die Schulschließungen sich noch einige Wochen vorziehen werden. Das heißt, eine wirkliche Vorbereitung in den Schulen wird noch eine Weile nicht möglich sein. Das heißt, ich denke, da muss jetzt einfach die Politik was tun, weil im Moment herrscht eine extreme Angst und Unsicherheit in der Schülerschaft über diesen Abschluss, weil eben viele wissen, okay, ein Abitur ist ein unglaublich wichtiger Abschluss, aber man fühlt sich nicht ausreichend vorbereitet, weil die Politik irgendwie alleine stehen lässt. Und das muss sich dringend verändern. Da muss jetzt endlich was für Abschlussklassen getan werden. Die lässt man viel zu häufig da allein im Regen stehen. Und vor allen Dingen muss das zentral gesteuert werden, damit es eben eine einheitliche Lösung gibt und nicht an jeder Schule irgendwelche Einzellösungen. Das würde niemandem helfen.
Das ist natürlich ein speziell Berliner Problem. Leider haben wir keinen Berliner Bildungspolitiker gewinnen können, hier in die Sendung zu kommen. Ich möchte die Frage aber trotzdem an Frau Müller-Rech aus NRW weitergeben. Wie handhaben Sie das mit den Abi-Jahrgängen?
Also es ist völlig richtig, was Herr Gamp da sagt. Und ich kann da die Abiturientinnen und Abiturienten auch sehr, sehr gut verstehen. Auch letztes Jahr hatten sich die Abschlussjahrgänge da ähnliche Sorgen gemacht. Wir sitzen aktuell in Nordrhein-Westfalen genau an diesem Thema. Wir sitzen genau daran, wie können wir Abiturprüfungen, aber auch Abschlüsse nach der 10. Klasse gewährleisten, die sicher und fair ablaufen. Das bedeutet also, dass es klar Prüfungen geben muss. Daran halten wir auch fest, dass die aber natürlich von Gesundheitsaspekten her sicher ablaufen können. Aber, und das hat Herr Gamp auch angesprochen, dass die auch fair sind. Dass natürlich nur das abgefragt werden kann, was auch vermittelt worden ist. Und dann aber auch eine Abiturprüfung auch vergleichbar ist mit den Vorjahrgängen. Und das ist genau die Schwierigkeit. Und wie gesagt, daran arbeiten wir gerade mit Hochdruck zum Beispiel, haben wir schon festgelegt, dass es für alle Lehrerinnen und Lehrer eine weitere Prüfungsaufgabe zur Auswahl geben soll. Also wir da quasi den Aufgabenpool erweitert haben, damit dann Lehrerinnen und Lehrer besser darauf eingehen können, was sie konkret dann ihren Schützlingen, ihren Prüflingen dann vermittelt haben.
Hm. Frau Neukirchen, wie gehen Sie an Ihrer Schule mit dem Abitur, mit den Abiturjahrgängen um? Wie wollen Sie ein faires Abitur 2021 gewährleisten?
Ja, das macht uns auch sehr, sehr große Sorge, weil wir in Berlin nur noch 8 Wochen Prüfungsvorbereitung haben. Dann ist der letzte Schultag. Das ist ja etwas früher in Berlin als in anderen Bundesländern. Zugleich ist es ja teilweise ein zentrales Abitur, sodass unsere Schüler denselben Anforderungen genügen müssen. Ich denke, das allererste, was passieren muss, Frau Müllerich hat es ja schon angesprochen, es müssen Entscheidungen getroffen werden. Gibt es eine Prüfung? Ich gehe auch davon aus, dass die einzig sinnvolle Möglichkeit ist, eine Prüfung auch durchzuführen, weil das 2. und 4. Semester ja nicht vollständig unterrichtet werden konnten. Dann müssen aber sehr, sehr schnell die Rückschlüsse getroffen werden für den Unterricht. Frau Müllerich sagte, es gibt die Möglichkeit, Themen auszuwählen. Wenn aber das 4. Semester in mehreren Prüfungsthemen vorkommt, dann reicht eine Auswahl wahrscheinlich nicht, weil ja, wie Richard schon zu Recht sagte, 2 Semester beeinträchtigt sind, 2. und 4. somit die Hälfte all dessen, was die Grundlage der Prüfungsthemen ist, darstellt. Unsere Überlegung, Sie haben konkret nach unseren Überlegungen gefragt, ist, dass wir vielleicht in die Richtung gehen, dass wir sagen, jetzt im Moment werden noch alle Schüler beschult, weil die ja auch eine Note erfahren müssen, in Berlin nur im mündlichen Teil, nur die Abiturienten schreiben in ihren Prüfungsfächern noch Klausuren. Wenn diese aber abgeschlossen sind, könnte man daran denken, dass man konzentriert nur noch die Schülerinnen und Schüler in die Schule holt, in sehr kleinen Gruppen, die dann, um dann das Abitur vorzubereiten, ganz gezielt, was natürlich effektiver ist, wenn am Ende 2 oder 3 Schüler gemeinsam an Abiturthemen arbeiten können. Ich würde ganz gern noch eine Sache nochmal aufnehmen von Frau Schaumburg. Sie sagten, sprachen über die Bildungsbenachteiligung. Und da würde ich gern einen Punkt hineinnehmen. Was ich bemerke, wenn ich hier meine Ergebnisse von meinen Schülern und Schülern auswerte, es wird sehr viel sichtbarer, wo Schülerinnen und Schüler mit ihren Aufgaben nicht zurechtkommen. Ich sehe sofort, wo abgeschrieben wird, weil das erinnert man, das bekomme ich bei der Auswertung im Klassenraum, Präsenzunterricht gar nicht mit. So sehe ich es, kann mich sofort an die Familie wenden, fragen, was wir verbessern können. Das heißt, ich sehe auch die Benachteiligung und die Schwierigkeiten, aber der digitale Unterricht bietet auch Chancen, die im Präsenzunterricht gar nicht ergriffen werden können.
Frau Schaumburg, bietet der tatsächlich gute Chancen, auch was individuelle Förderung angeht, auch den schwächeren Schülern möglicherweise besser gerecht zu werden als der Präsenzunterricht?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den die Frau Neukirchen da anspricht, weil eben ja das Paradoxe ist, dass digitale Medien im Prinzip dieses Potenzial natürlich haben, was sie gerade genannt hat, eben tatsächlich für jeden einzelnen Schüler die Aufgabenbearbeitung ja zu speichern und damit eben auch für die Lehrkräfte viel transparenter und sichtbarer zu machen. Also das ist ein Potenzial, das diskutieren wir im Grunde genommen in der Medienpädagogik, also eigentlich schon seit den 60er Jahren. Und es wird aber jetzt gerade tatsächlich in den letzten Jahren wieder so ein bisschen stärker, ich sag mal, in den Vordergrund gerückt, dass für individualisiertes Lernen und personalisiertes Lernen digitale Medien eigentlich ganz große Chancen haben. Aber das erfordert natürlich, oder ich sag mal, das wäre für die, also Frau Neukirchen hat ja gerade gesagt, zum Beispiel, wenn sie über eine Lernplattform sich dann die Aufgaben schicken lässt, dann kann sie da reingucken und sich das eben viel genauer ansehen, als wenn sie das jetzt, also sonst müsste sie es einsammeln von allen Schülern nach dem Präsenzunterricht. Das passiert eben einfach nicht. Und wenn es da ist, dann kann man reingucken, man kann punktuell reingucken, wenn man weiß, man hat da so ein paar Schüler, wo man sich das einfach mal genauer anschauen will. Und im Prinzip können natürlich auch digitale Medien teilweise sowas ein Stück weit auch automatisieren und dem Lehrer dann sozusagen eine gebündelte Rückmeldung geben oder auch gezielt sozusagen Hinweise geben, wenn es Schüler gibt, die nur einen sehr kleinen Teil der Aufgaben bisher bearbeitet haben oder solche Dinge. Das kann man auch natürlich kritisch diskutieren, was das alles bedeutet und ob Computer das können. Und in keinem Fall, sage ich schon mal gleich, will ich damit sagen, dass ich denke, dass Computer in irgendeiner Weise das ersetzen könnten, was Lehrer an Diagnostik und Unterstützung bieten. Aber sie können eigentlich eine ganz große Hilfe da sein. Und das ist eine Chance oder ein Potenzial. Das haben wir bisher in Deutschland eigentlich noch überhaupt nicht genutzt.
Ich möchte eine erste Hörerin mit in unsere Runde nehmen, Frau Stein aus Morhardt. Ich grüße Sie, Frau Stein.
Ja, ich Sie auch.
Verraten Sie uns, wo Morhardt liegt? Ich weiß es leider nicht. In welchem Morhardt Bundesland?
Liegt in der Nähe von Stuttgart im Schwäbisch-Fränkischen Wald.
Ah, da sind wir also im Bundesland Baden-Württemberg. Welche Erfahrungen haben Sie jetzt mit dem Homeschooling gemacht in den ersten Tagen?
Also ganz persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass mein Schokoladenkonsum enorm gestiegen ist, weil ich als Mutter einfach die extreme Belastung merke. Und wir haben 5 Kinder, 4 davon sind in der Schule. Die Kinder sind 5 bis 15 Jahre alt. Die jüngste ist also ganz zu Hause, weil sie sonst im Kindergarten ist. Und ja, unsere Situation ist noch privilegiert, weil wir nicht von unserem Einkommen sozusagen abgeschnitten sind. Also wir können noch weiter verdienen, auch wenn wir im Moment natürlich nicht die volle Leistung im Beruf bringen können. Aber ich denke halt immer wieder an die anderen, die jetzt wirklich in Not kommen, weil sie zu Hause sein müssen, für ihre Kinder da sein müssen oder weil sie gar nicht arbeiten können. Ja, wie? Aber ja.
Ja, wie ist das denn bei Ihnen persönlich? Also sind Sie zu Hause? Wie regeln Sie das? Also sind Sie im Homeoffice?
Wir sind beide Pfarrer. Mein Mann ist mit 100% im Dienst. Ich war lange in Elternzeit, habe seit November wieder angefangen mit 25%. Aber im Moment sind unsere beiden Computer einfach besetzt durch die Kinder, sodass wir wenig zum Arbeiten kommen. Wir müssen dann halt abends und nachts das Ganze aufholen. Wir haben jetzt auch Rechner zur Verfügung gestellt bekommen von den Schulen, damit wir einfach ein paar mehr Möglichkeiten haben, die Kinder davor zu setzen. So geht es dann manchmal recht, manchmal schlecht. Aber ich habe auch den Eindruck, dass die Kinder vor dem Computer sitzend doch nicht diese Lernerfahrungen machen, die sie in der Schule machen. Also ich habe gerade zugehört, was gesagt wurde, dass das digitale Lernen ja auch Chancen bietet. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber ich glaube, dass das echte Schulleben einfach noch unvergleichlich mehr Lernerfahrungen ermöglicht als das Sitzen vor einem vor so einem toten Gerät.
Kommen denn Ihre Kinder ja seitens der Lehrer auch genügend Aufgaben oder auch die richtige Menge an Aufgaben, um sie zu lösen? Oder wie ist das bei Ihnen? Also funktioniert das auch, was den Lernstoff und die Inhalte angeht, gut?
Das funktioniert ganz gut. Also die Lehrer sind hier sehr engagiert, soweit ich das überschauen kann. Und ich erlebe nur auch die Jüngste, die jetzt in der Schule ist, also die vorletzte unserer Kinder. Sie hat keine Aufgaben am Computer zu lösen, sondern bekommt einfach einen Wochenplan. Die Lehrerin kommt vorbei, sie spricht ein paar Worte mit uns. Und das ist wunderschön, einfach auch für unsere Tochter, sie richtig in echt zu sehen, diese Lehrerin. Und bei ihr klappt das eigentlich auch sehr, sehr gut, weil sie diesen Wochenplan in ihrem ganz eigenen Tempo abarbeiten kann und nicht an Videokonferenzen teilnehmen muss, die ja doch auch immer wieder an Fernsehsendungen erinnern. Und gerade das wollten wir eigentlich bei unseren Kindern auch durch Abwesenheit eines Fernsehers im Haushalt vermeiden, dass sie zu viel vor diesem Bildschirm sitzen.
Aber um das richtig zu verstehen, also die Lehrerin kommt jeden Tag vorbei und klappert alle Schüler jeden
Tag
ab?
Nein, okay. Einmal in der Woche. Heute war sie gerade vor 2 Stunden da.
Am Samstag auch noch, ja.
Ja, sie kommt am Samstag vorbei, sie käme auch am Sonntag. Sie hat im letzten Lockdown auch sich zu den schwächeren Schülern gesetzt und hat tatsächlich denen einfach geholfen, weil manche Notsituationen dann eben vielleicht auch ein leichtes Übertreten von Regeln erfordern. Denn sonst wären halt die Kinder der Migranten, wir haben viele Migrantenfamilien hier, völlig überfordert gewesen. Da sind keine Eltern zu Hause, die ihnen helfen können. Oder es sind Eltern da, aber sie können eben nicht helfen.
Frau Stein, ganz herzlichen Dank für Ihre Erfahrung. Ich möchte das in unsere Runde spiegeln. Herr Gamp, wie ist da Ihre Erfahrung? Hängt es vor allem vom Lehrer ab, ob digitaler, ob Fernunterricht gut funktioniert, wie wir das gerade gehört haben? Ja.
Was wir schon gemerkt haben, ist, dass die Lehrer der Schlüssel sind zu guter Bildung. Also ein Lehrer kann auch zu Hause, wenn Schüler zu Hause sind, einen halbwegs vernünftigen Unterricht gestalten. Das geht. Das ist aber häufig, und da muss man ganz ehrlich sein, für den Lehrer ein Mehraufwand. Also das ist ein größerer zeitlicher und häufig auch ein finanzieller Aufwand, weil eben Zusatzleistungen erforderlich sind. Das ist aber auf jeden Fall nötig und wir brauchen eben mehr Lehrer, die so engagiert sind. Ich persönlich hatte auch Lehrer oder habe immer noch Lehrer, die sich sehr engmaschig kümmern, die Aufgaben stellen, die dann angucken, die persönliches Feedback geben und so weiter und so weiter. Es gibt aber leider auch Lehrer, das sind meiner Auffassung nach vielleicht 20-30%, die sich komplett rausziehen und die diese Zeit gerade total nutzen, um besonders wenig zu machen. Das ist sehr schade und das wird auch.
Jetzt sind Sie weg, Herr Gamp. Frau Neukirchen, wie gehen Sie damit um? Sind Sie auch manchmal zu Hause bei oder Ihre Kolleginnen und Kollegen bei einzelnen Schülern, um da vielleicht nochmal nachzuhorchen, ob das gut funktioniert? Gehen Sie da auch in so ein 1-und-1-Gespräch manchmal?
1-und-1-Gespräch ja, aber wenn, dann telefonisch. Ich habe nicht von Lehrern gehört, die wirklich zu den Schülern hingehen. Ich glaube, das hat mit Vorsichtsmaßnahmen zu tun in dieser Zeit. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass wir als Oberschule einen großen Einzugsbereich haben. Aber Telefonanrufe, Nachfragen, das läuft ganz stark. Das wird jede Schule ähnlich entwickelt haben, dass es stark über die Klassenlehrer oder über die Tutoren in der Oberstufe läuft. Und dass dort die Informationen über die Schüler zusammenlaufen, damit man diese weiter unterstützen kann. Die Frage, dass die Lehrer eine so bedeutende, Richard hat es wunderschön gesagt mit dem Begriff des Schlüssels, ja, das ist leider im Moment so, weil wir alle improvisieren müssen. Ich denke, wenn das länger geht, wird sehr zügig, werden sich Strukturen herausbilden in den einzelnen Schulen, sodass es auch mehr systematisch zu erfassen ist, auch für die Eltern eher sichtbar wird, wie läuft der digitale Unterricht und dann sicher auch in den einzelnen Bundesländern, Landkreisen erkennbarer wird, wie digital unterrichtet werden kann. Ich glaube, das wird uns allen helfen, auch mehr zur Ruhe zu kommen und dann zu sehen, wo muss man noch mal mehr unterstützen.
Mhm. Auch weil viele Schüler jetzt im Lockdown Nachteile haben, fordert die Bildungsgewerkschaft GEW, die Vorsitzende Marlies Thepe, das Sitzenbleiben im Corona-Jahr abzuschaffen. Frau Neukirchen, dann geht direkt die erste und der nächste Frage an Sie. Ist diese Forderung Konsens bei Ihnen in der Gewerkschaft? Sind Sie auch dafür?
Nee, die ist noch nicht Konsens. Die wird noch diskutiert. Das Sitzenbleiben ist eine sehr harte Maßnahme in das Leben eines jungen Menschen. Das muss sehr, sehr sensibel angepasst werden und immer mit Augenmaß und immer aufgrund eines längeren Vorlaufs, dass man den Schüler, die Schülerin begleitet hat und gesehen hat, ob es eine augenblickliche Schwierigkeit ist, ob es vielleicht auch die große Schwierigkeit im Digitalunterricht ist oder ob es eine grundsätzliche Vorstellung dahinter steht, dass es gut für den Menschen ist, wenn er oder sie nochmal die Möglichkeit hat, ein Jahr nicht unter solchem Druck zu stehen, die 5 zurückzubekommen, zu den schlechtesten Schülern und Schülern der Klasse zu gehören, in Ruhe nochmal nachdenken zu können. Das ist die positive Sicht auf Sitzenbleiben. Wo ich aber ganz einverstanden mit Frau Thepe bin, es darf auf keinen Fall in diesem Jahr darauf geschaut werden, wer hat es nicht geschafft und sehr schnell abqualifiziert werden. So eine Art von Sitzenbleiben wollen wir natürlich nicht.
Das heißt aber, Sie sind durchaus dafür, dass am Sitzenbleiben auch in diesem Jahr festgehalten wird. Das habe ich jetzt richtig verstanden.
Ja, das haben Sie richtig verstanden. Ja.
Mhm. Herr Gamp, Sitzenbleiben aussetzen für den Corona-Jahrgang. Was halten Sie von der Idee?
Ist mir ehrlich gesagt auch zu pauschal. Ich bin eher ein Fan davon, dass man das punktuell sich eben anguckt. Da kann ich meiner Vorrednerin nur zustimmen. Manchmal hilft es eben einem Schüler oder einer Schülerin, wenn sie nochmal ein Jahr wiederholen kann. Und manchmal nicht. Und da denke ich, dass wenn man da pauschal rangeht, sagt, pauschal sollte niemand sitzen bleiben, ist da auch einem Schüler nichts geholfen, weil dann sitzt er im nächsten Jahr, in der nächsten Klassenstufe und hat enorme Defizite und kommt überhaupt nicht mit. Das heißt, häufig ist das auch kontraproduktiv, wenn jeder einfach so durchgewunken wird. Das heißt, ich spreche mich da schon dagegen aus. Ich finde, da sollte man aufpassen, dass es keinem Schüler zu Verhängnis wird, dass es eben diese Homeschooling-Phasen gab, beziehungsweise Corona. Aber ich denke, wenn es eben benötigt ist für einen Schüler in der persönlichen Entwicklung, dann sollte man da schon rangehen. Und damit das eben bei möglichst wenig Schülern passiert, müssen wir, glaube ich, besonders dieses Unterstützungsnetzwerk, insbesondere aus Schulsozialarbeitern und Lehrern, nochmal stärken. Denn besonders in Berlin ist eben das Problem, dass da viele Schüler, die eben zu Hause die Unterstützung bekommen, prinzipiell von Anfang an durchfallen. Da müssen wir, denke ich, sehr stark rangehen und da noch mehr aufpassen. Da fehlt mir persönlich auch noch die Zusammenarbeit zwischen diesen ganzen Institutionen, die beteiligt sind, also Schulsozialarbeit, Lehrern, Behörden, viel zu sehr. Also da, wenn wir da rangehen, können wir es langfristig auch verhindern, dass viele Schüler sitzen bleiben, beziehungsweise wir können es schaffen, dass wir auch Lernlücken aufholen können bei den Schülerinnen und Schülern.
Frau Müller-Rech, sitzen bleiben aussetzen im Corona-Jahrgang. Was halten Sie von der Idee?
Ja, also auch wir diskutieren gerade diesen Vorschlag und ich finde, das ist gerade sehr, sehr ausgewogen auch dargestellt worden von Frau Neukirchen und von Herrn Gamp. Mir ist wichtig, im Sitzenbleiben auch nicht pauschal als eine Strafe oder als etwas ganz Schlechtes abzutun. Das sehe ich auch genauso wie die anderen beiden, sondern es kann eben dann auch eine Chance sein, dann eben auch entscheidende Weichen wieder neu zu stellen. Und dann kann man daraus auch ja wieder positive Kraft entwickeln. Ich kenne das auch aus der eigenen Familie, wo das dann auch wirklich zu einer positiven Wende geführt hat. Deswegen haben wir letztes Jahr zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen die Erfahrung damit gemacht, dass natürlich trotzdem auch Schülerinnen und Schüler eine Klasse wiederholt haben, aber dann im Gespräch dann mit den Lehrerinnen und Lehrern zusammen, auch mit den Eltern, wo beraten und abgewogen und eine gemeinsame Entscheidung getroffen wurde. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, wir verbieten das pauschal, dass wiederholt wird, sondern wir müssen uns über ein paar rechtliche Fragen müssen wir uns einig werden. Aber ansonsten finde ich immer noch, dass die gemeinsame Entscheidung zwischen Lehrerinnen und Lehrern und Eltern eine ganz wichtige, mit Blick auf den individuellen Schüler oder die Schülerin, was für denjenigen oder diejenige die beste Entscheidung ist.
Das heißt dann sowas wie freiwillig sitzen bleiben, kann man das so verstehen, dass am Ende sozusagen der Schüler oder die Eltern dann noch so ein Veto haben?
Also ich finde es immer wichtig, wenn wirklich da eine gemeinsame Entscheidung getroffen
ist. Ist ja nicht immer möglich.
Ne? Ist nicht immer möglich, genau. Und da kommen dann eher nochmal rechtliche Fragen ins Spiel. Also ich kann Ihnen noch nicht sagen, wie wir uns da entscheiden werden. Ich kann Ihnen sagen, dass es letztes Jahr bei uns in Nordrhein-Westfalen diese Entscheidung gab, weil wir auch befürchtet hatten, dass es sonst vielleicht auch zu Klagen gegen Schulen kommen könnte. Das wollten wir natürlich gerade in so einer Krise vermeiden. Und das spielt auch immer eine Rolle bei dieser Abwägung mit. Aber mir ist eben wichtig auch zu sagen, am besten ist wirklich eine individuelle gemeinsame Lösung zu finden. In die Richtung müssen wir diskutieren und in die Richtung muss es dann nachher auch für jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler gehen.
Frau Schaumburg, was sagen Sie da aus erziehungswissenschaftlicher Sicht zu? Ist das Sitzenbleiben in dieser besonderen Zeit angebracht?
Nee, ich kann mich da eigentlich nur dem anschließen, was die Vorredner und Rednerinnen schon gesagt haben. Also grundsätzlich wird es ja bildungswissenschaftlich so gesehen, dass, also da wird Sitzenbleiben generell kritisch gesehen. Weil sich, wenn man jetzt mal so auf die großen Schulleistungsstudien guckt, eigentlich gilt das als eine Maßnahme, die relativ wenig dazu beiträgt, dass der Schulerfolg von Schülerinnen und Schülern erhöht wird. Aber das ist jetzt, also ne, das ist sozusagen eine allgemein bildungswissenschaftliche Aussage, die sicherlich nicht in jedem Einzelfall so zutrifft. Und ja, von daher würde ich mich eigentlich einfach dem anschließen, es einfach generell pauschal auszusetzen. Das wird dem Einzelfall auch nicht gerecht werden. Und ich denke, das ist gut, dass man daran festhält, in jedem einzelnen Fall zu schauen, was ist jetzt die beste Maßnahme für diese Schülerin oder diesen Schüler und eben andererseits jetzt auch nicht Schülerinnen und Schülern strikt draus zu drehen, dass die teilweise in diesen, also mit dem digitalen Unterricht eben einfach nicht die, ja, so vorangekommen sind, wie man es sich gewünscht hätte.
Ich möchte einer weiteren Hörerin die Möglichkeit geben, sich hier zu beteiligen an unserer Sendung Campus und Karriere, und zwar Frau Jahn aus Kiel. Ich grüße Sie, Frau Jahn.
Hallo.
Ja, was ist denn Ihre Sicht zu Ihrem Thema? Wie kommen Sie bzw. Ihre Kinder mit dem Homeschooling klar?
Ja, also bei mir ist es so, das sind nicht meine eigenen Kinder, sondern ich betreue seit 3 Jahren ehrenamtlich eine bulgarische Familie. Die Eltern sprechen selber sehr wenig Deutsch und sind selber, glaube ich, auch kaum zur Schule gegangen, haben 5 Kinder und eigentlich treffe ich mich einmal die Woche mit den 3 Mädchen, um einfach Deutsch zu lernen und zu spielen. Und jetzt, da ich selber mit einer halben Stelle im Homeoffice bin, gehe ich jetzt einmal am Tag zu denen, setze ich mit denen ins Treppenhaus, damit ich halt nicht drinnen sein muss, um so ein bisschen das Risiko für mich zu minimieren, und mache mit denen im Treppenhaus dann die Aufgaben, so gut es geht, die sie von der Schule bekommen haben.
Wie erleben Sie das denn? Also kämen die ohne Sie halbwegs klar?
Nee, das, also bei denen muss ich es leider sagen, es ist nicht so einfach. Also die sind sehr unterschiedlich, auch die Kinder. Die Ältere ist 11, kann aber noch nicht wirklich lesen, geht eher auf eine Förderschule. Die Mittlere ist ziemlich fit in der 3. Klasse, aber auch da ist es so, wenn sie einfach Zettel kriegen würde, dann wird sie das versuchen, aber dann scheitert es halt daran, dass sie das nicht versteht. Wenn ich ihr das erkläre, kann sie das auch machen, aber das braucht es halt einfach. Und wenn da so ein Stapel Zettel kommt für eine Woche, dann ja, würde davon nichts gemacht werden, einfach weil sie die Aufgabenstellung nicht versteht.
Das heißt aber, da kommt so ein Stapel Zettel und Sie erklären das.
Genau, also da ist in der Schule der Absprache so, jeden Freitag muss man hingehen, die gemachten Zettel abgeben und kriegt dann 9 Wochenplan. Also der ist auch ganz gut ausgearbeitet, aber Trotzdem ist es so, dass die einzelnen Zettel nicht verstanden werden von den Kindern, weil es da einfach noch am Deutschkenntnis und Leseverständnis und was alles dazu kommt, dann mangelt. So klappt das super gut. Die Kinder sind echt unglaublich motiviert und lernen vielleicht sogar mehr als in einer normalen Schule, aber sonst wird es halt nicht funktionieren. Und es gibt halt hier sehr viele Familien im Stadtteil, die das nicht haben, ne? Oder und da sehe ich einfach dann doch so die großen Lücken, die dann entstehen. Und das finde ich natürlich sehr schade.
Also es hängt dann tatsächlich davon ab, dass Sie das ehrenamtlich machen. Was könnte denn da die Schule oder auch die Politik an Unterstützung bieten, damit es nicht von einem Zufall abhängt und von einer Person, die ehrenamtlich hilft wie Ihnen, ob man in dieser Zeit Lernerfolg hat oder nicht?
Ja, das ist auch eine große Frage, die ich mich stelle. Also ich denke, dass dieses Konzept von wirklich so einer Art Einzelcoaching, in dem Sinne, wie ich das mache, für eine Familie schon sinnvoll ist. Die Frage ist natürlich, wo man die Person dafür herkriegt und das finanziert. Auf der anderen Seite gibt es jetzt vielleicht ja auch einige, sowohl Lehrer als auch Schulbegleiter oder irgendwie so, die frei hätten, dass man das irgendwie besser steuert. Es wird ja auch schon teilweise reichen, wenn einmal am Tag jemand mit denen per Videotelefon Aufgaben macht. Das macht eine Freundin von mir mit einer anderen Familie. Aber da braucht, glaube ich, wirklich jede Familie irgendwie so einen Lerncoach oder so. Sonst sehe ich das bei diesen Familien schwierig, weil auch in der normalen Schulzeit die ja sehr stark zurückhängen. Also das hat dann gar nicht so viel auch nur mit dem Lockdown zu tun, aber es verstärkt das natürlich, wenn bei den Kindern jetzt gar nichts läuft, 3 Wochen lang, wo sonst auch schon nur die Hälfte ankommt.
Ich höre aber raus, man kann das aus Ihrer Sicht nur so regeln, dass Leute sich da ehrenamtlich engagieren.
Ich denke schon, dass man das auch so, sag ich mal, hauptamtlich machen kann, aber dass die Strukturen sind halt nicht da. Ne? Darauf ist keiner ausgelegt. Und vor allem hier in so einer Brennpunkt-Grundschule, wo halt die Hälfte der Klasse das braucht, ist es natürlich auch nicht so, dass die Lehrerin dann sich eine Familie rauspicken kann und die dann unterstützt, weil es eigentlich jeder braucht.
Vielen Dank für diese Erfahrung und ich möchte das mal weitergeben an Frau Neukirchen in Berlin. Wie ist das bei Ihnen denn überhaupt geregelt? Haben Sie die Möglichkeit, sozusagen auch auf so ein Netzwerk zurückzugreifen, wo Sie vielleicht Leute finden, ja, vielleicht können Sie den Kindern helfen, da nochmal ein bisschen Einzelcoaching machen? Oder wie ist das bei Ihnen geregelt in Berlin?
In Berlin, so wie ich es wahrnehme, ist es gar nicht geregelt, sondern jede einzelne Schule sucht es in Abhängigkeit von ihrer Schülerschaft. An einem Gymnasium, was in Steglitz liegt, kann man auf die eigene Schülerschaft und die Elternschaft zurückgreifen. Das ist aber in Brennpunktschulen nicht möglich. Und es sind der Wunsch in den letzten Wochen der danach, dass mehr Präsenzunterricht wieder möglich ist, kam auch genau von den Schulen, die diese Probleme haben. Dass sie Schülerinnen und Schüler haben, wie die Hörerin das sehr, sehr, sehr anschaulich ja berichtet hat. So ergeht es natürlich vielen, die zu Hause keine Stütze haben oder auch in kleinen Wohnungen mit vielen leben. So ergeht es auch gerade den Erstklässlern, einem Erstklässler eine Videokonferenz zu ermöglichen. Da braucht man die Eltern für oder einen Individualcoach. Und da ist ganz sicher noch eine sehr, sehr große Lücke. Und da greift auch das nicht, dass man sagen kann, es gibt Chancen in der digitalen Bildung. Da müsste die Politik unbedingt nachbessern.
Wie genau?
Na, Richard hat ja schon ein paar sehr schöne Ideen, dass es ein Unterstützungsnetzwerk gibt rund um eine Schule und dass die verschiedenen Akteure, wie Sozialarbeiterinnen und Arbeiter oder auch die Lehrerinnen und Lehrer, die nicht im Präsenzunterricht grundsätzlich schon arbeiten können, dass dort mehr Aufgaben übernommen werden können. Man könnte auf Kiezmütter zurückgreifen, wie das hier in Berlin auch heißt, in Brennpunkten oder in sehr stark eher migrantisch geprägten Stadtteilen. Es erfordert aber wirklich ein Nachdenken, es erfordert auch ein Vorausschauen. Und da ist, das würde ich mir wünschen, dass die Politik da viel aktiver ist und auch hier Geld in die Hand nimmt, um dort solche Strukturen zu schaffen.
Frau Müller-Rech, wie ist das in NRW geregelt? Wie können Sie solchen Schülern, wie wir gerade von der Hörerin gehört haben, wie können Sie die auch so unterstützen, dass es nicht vom Zufall abhängt und von Leuten, die sich da ehrenamtlich engagieren?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Ziel, auch der Chancengerechtigkeit, das wir uns auch in Nordrhein-Westfalen auf die Fahne geschrieben haben. Ich würde da einen kleinen Unterschied machen zwischen der jetzigen Lage und auch einer Lage vor und nach der Pandemie. Also jetzt sorgen wir dafür, dass die Schulen ja nicht geschlossen sind in Nordrhein-Westfalen. Auch wenn kein Präsenzunterricht dort stattfindet, könnten zum Beispiel die betreuten Kinder von Frau Jahn zumindest bis zur 6. Klasse in die Schulen kommen, wo sie dann Unterstützung beim Distanzlernen bekommen. Also es findet, wie gesagt, kein Präsenzunterricht statt, aber es sind Lehrerinnen und Lehrer, auch Schulsozialarbeiter sind vor Ort.
Notbetreuung ist das bei Ihnen, ne?
Ja, also es ist ein Betreuungsangebot. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied zu dieser Notbetreuung, die wir im Frühjahr hatten. Die war der Situation geschuldet. Jetzt ist das Betreuungsangebot etwas anders aufgestellt. Und da kann wirklich dann die Unterstützung fürs Distanzlernen geleistet werden, damit dann die Schülerinnen und Schüler auch an dem Lernen auf Distanz gut teilnehmen können. Das ist ein ganz wichtiges Angebot, nicht nur für die Familien, damit die Betreuung gewährleistet ist, sondern das ist aus meiner Sicht auch aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit ein tolles Angebot. Man muss nicht irgendeine Berufsgruppe nachweisen oder sonst irgendwas machen, sondern es ist hemdsärmeliger als im Frühjahr und deswegen besser aufgestellt. Wir haben dann abseits der Pandemie uns natürlich auch Gedanken darüber gemacht, wie können wir die Schulen genau so ausstatten, dass sie diese unterschiedliche Aufstellung auch nach Stadtteilen oder, wie Frau Neukirchen sagte, nach unterschiedlichen Kiezen, wie das besser gelingt. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen einen schulscharfen Sozialindex entwickelt, dass wir uns wirklich jede Schule einzeln anschauen können, wie ist das, also bei uns sagt man Fädel, bei Ihnen sagt man Kiez, wie ist die dort aufgestellt, welche Schülerinnen und Schüler gehen dorthin, was sind auch so soziale Merkmale wie Arbeitslosenquote oder Menschen mit Migrationsgeschichte. Und danach wollen wir dann die Ressourcen besser steuern, dort zum Beispiel mehr Schulsozialarbeiter zuweisen oder auch mehr Lehrerstellen zuweisen, auch vielleicht über sachliche, bessere Ausstattung sprechen, dass es genau dort ankommt, wo es am dringendsten benötigt wird. Darauf sind wir sehr stolz und den werden wir jetzt auch zur Ressourcensteuerung bald einsetzen.
Ich möchte noch einen weiteren Punkt hier in der Runde besprechen, der in den vergangenen Tagen aufgekommen ist. Wir haben vorhin über das Sitzenbleiben auf der einen Seite gesprochen. Es wurde aber auch vorgeschlagen von vielen Stellen, von vielen Politikern auch, dass es eine Art Corona-Bonus für die Abschlussprüfungen geben soll, ob Abitur oder auch die vorhergehenden Abschlussprüfungen. Herr Gamp, was halten Sie von dieser Idee?
Ehrlich gesagt ist das, glaube ich, eine schwache Lösung, um sich nicht mit anderen Problemen beschäftigen zu müssen. Also ich denke, wir sollten erstmal, oder die Politik sollte erstmal versuchen, vernünftige Rahmenbedingungen sicherzustellen. Also Schüler vorzubereiten mit Crashkursen, dass man die anbietet, möglicherweise sogar in Präsenz, wenn es wieder geht, oder in kleineren Gruppen, mit der Festlegung der Abiturschwerpunkte und einer Veränderung und flexibleren Prüfung und einer Verschiebung. Und erst im allerletzten Schritt sollte man über sowas nachdenken. Denn man darf ja nicht vergessen, klar, man hat dann vielleicht ein bisschen besseren Schnitt im Abitur, aber man weiß ja nicht mehr. Das heißt, die Vorbereitung auf und danach folgendes Studium oder ähnliches wird ja dadurch nicht besser. Es wird vielleicht nur einfacher, einen Studienplatz zu bekommen. Und das halte ich doch für den falschen Weg. Ich denke, wir sollten erst einmal versuchen, unsere Schulen auf einen vernünftigen Stand zu bekommen, in den Schulen die Schüler in den Abschlussjahrgängen vorzubereiten. Und im letzten Schritt kann man auch über so etwas nachdenken. Aber da ist ehrlich gesagt in der Realität keinem Schüler geholfen. Das ist nur eine, meiner Sicht nach, Augenwischerei, wenn man da jetzt einfach den Schnitt verändert, die vielleicht das letzte Schritt auch sinnvoll sein kann. Aber im ersten Schritt halte ich das doch für den falschen Weg und eher für eine einfache Lösung für ein komplexes Problem.
Frau Neukirchen, Abiturbonus oder Bonus für Abschlussprüfung im Corona-Jahrgang, was halten Sie von der Idee?
Ja, kann ich Richard nur zustimmen. Da halte ich auch nichts von, denn es würde diesem Jahrgang auch immer anhaften. Als Marke, ihr habt es ja geschenkt bekommen und deshalb ist das auch nicht sinnvoll. Ich glaube, was wirklich jetzt erfolgen müsste in Bezug auf das Abitur, ist im Januar die klaren Entscheidungen zu treffen, an die Schulen zu kommunizieren und dann werden die Schülerinnen und Schüler entsprechend dann betreut und unterstützt. Das halte ich für viel, viel sinnvoller als so eine kleine Almose, die man den Schülern gibt und die ihnen, wie Richard das auch gut gesagt hat, dadurch wird das Studium nicht besser, dadurch wird die Weiterqualifizierung nicht besser.
Und wenn am Ende rauskommt, dass die Schüler alle, sagen wir mal, um eine Note schlechteren Schnitt haben als die vergangenen Jahrgänge?
Ich glaube das nicht. Wenn das herauskäme, dann haben wir unsere Arbeit nicht gemacht. Weder die Politik, noch die Schulen selber, noch vielleicht sogar die Schüler. Das glaube ich aber nicht unbedingt, nicht, dass es eintrifft. Es ist im letzten Jahr ja auch nicht dazu gekommen. Es gab Probleme rund um das Mathematikabitur, aber das war fachspezifisch, sodass ich denke, wir sollten unbedingt den anderen Weg gehen, ganz gezielt Schülerinnen und Schüler befähigen.
Ja, im letzten Jahr, da war Corona ja gerade frisch und die Vorbereitung war ja weitgehend erfolgt. Also das ist vielleicht auch der Unterschied zu diesem Abi-Jahrgang, oder würden Sie das anders sehen?
Nee, da haben Sie völlig recht. Das ist ein großer Unterschied, gerade in Berlin, was ja weitgehend das vierte Semester noch zu Ende führen konnte. Und dennoch war auch im letzten Jahr es auf eine andere Weise sehr, sehr schwierig, weil wir da am Anfang der Krise standen, überhaupt nicht wussten, wie wir damit umgehen können. Die Schülerinnen und Schüler sagten zum Beispiel, sie kommen gar nicht in die Bibliotheken, um ihre mündlichen Vortrag vorzubereiten, der hier in Berlin üblich ist. Das heißt, die Schwierigkeiten, mit denen die Schülerinnen und Schüler konfrontiert waren, waren nochmal sehr stark verstärkt, weil wir gar nicht gelernt hatten, mit diesem Virus und dieser Situation umzugehen.
Jetzt haben wir lange über den Status quo, auch die Abiturprüfungen gesprochen. Die Frage ist natürlich, wann und unter welchen Bedingungen kann wieder Präsenzunterricht stattfinden und wenn ja, für wen? Hier in Berlin, beziehungsweise in Berlin, war es ja lange unklar und wie die Schulen in dieser Woche entscheiden würden. Dann wurde es am Ende den Schulen selbst überlassen, dass sie, ob sie öffnen oder nicht öffnen. Herr Gamp, ist das aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Maßnahme der Politik oder hätten Sie sich da auch mehr Verantwortung vom Berliner Senat und von der Schulpolitik gewünscht, dass Sie entscheiden und diese Entscheidung, die Verantwortung nicht an die Schulen weitergeben?
Ja, definitiv Letzteres. Also es war ein unglaubliches Hin und Her letzte Woche. Ehrlich gesagt auch ziemlich peinlich, wenn am Dienstag der Bürgermeister sagt, wir machen auf keinen Fall auf und am Mittwoch stellt sich die Bildungsredaktorin mit dem Bürgermeister hin und sagt, wir machen auf jeden Fall auf. Also das ist einfach das Gegenteil von Kontinuität und Verlässlichkeit. Wir haben das sowieso das riesige Problem, dass Informationen kaum in den Schülern, in der Schülerschaft ankommen. Man weiß viel zu wenig, was die aktuellen Maßnahmen sind, wie es sich verhält. Das ist ein großes Problem, diese Unwissenheit. Und vor allen Dingen bezieht man auch in diesem Fall die Schüler viel zu wenig mit ein. Diese Entscheidungen werden an den Schulen explizit ohne die Schülerschaft getroffen, sondern nur von Kollegium, Schulleitungen und und Elternschaften. Das ist eben unserer Ansicht nach ein absolut falscher Prozess. Wir brauchen da in dem Fall, das ist für uns als Schülerschaft der bessere Weg, eine zentrale Koordinierung mit zentralen Maßnahmen, übrigens in vielen Problemen, auch im Bereich der Digitalisierung, muss da mehr zentral gearbeitet werden. Und so wälzt man unserer Ansicht nach das Problem einfach auf die Schulen ab. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt einige Schulen, die machen das ganz super. Und da gibt es engagierte Schulleitungen, die kümmern sich und so weiter. Es gibt aber auch viele Schulen, besonders in den sozialen benachteiligten Bereichen der Stadt, da klappt das nicht, weil die Schulleitung überhaupt nicht die Zeit und Energie gibt und die Kapazitäten für diese Entscheidungen haben. Und da ist so eine Entscheidung eben dramatisch, weil eine Schulleitung überhaupt nicht die Basis hat, um das zu entscheiden. Und deshalb finde ich, dass das der falsche Weg ist. Meiner Ansicht nach hätte man das zentral koordinieren sollen und da eine politische Entscheidung treffen sollen und nicht die Schulen wieder mal alleine vor den schwierigen Entscheidungen stehen lassen sollen.
Wie ist das in Ihrer Schule? Dürfen Sie nächste Woche als Abiturjahrgang, als Abiturient in die Schule? Wie wurde da entschieden?
Nein, meine Schule macht das sehr vernünftig, meiner Ansicht nach, und macht ein gutes Homeschooling. Bei mir wurden auch die Lehrer schon mit iPads ausgestattet, jetzt in der Phase nach dem ersten Lockdown. Wir haben eine vernünftige Plattform, wir haben einen eigenen Server, wir haben mittlerweile jetzt auch Präsenzpflicht im Online-Unterricht, also dass man da sein muss und seine Anwesenheit bestätigen muss. Das klappt sehr gut, aber ich weiß, dass das die Ausnahme ist. Das klappt in den meisten Schulen eben nicht so gut. Und vor allen Dingen, das muss man sagen, ist es nur so, weil meine Schulleitung sich darum gekümmert hat. Sehr viel darum gekümmert hat. Sobald die Schulleitungen sich nicht und nicht so viel darum kümmern, werden sie eben vom Senat, von der Senatorin alleine dargestehen gelassen und müssen sich alleine um diese Probleme kümmern. Das ist eben ein sehr schwieriger Trend, wo man eigentlich die Schulleitungen unterstützen müsste und ihnen helfen müsste. Und das passiert eben viel zu wenig.
Frau Neukirchen, wie kommen Sie mit dieser Verantwortung klar, dass Sie auch mit der Schulkonferenz zusammen entscheiden müssen, Schule öffnen oder nicht?
Wir kommen an unserer Schule auch gut damit klar, weil wir genau das Instrument nutzen, was Sie gerade erwähnt haben, die Schulkonferenz. In der Vorgabe des Berliner Senats sind die Schüler wirklich nicht vorgesehen, ist auch die Schulkonferenz nicht vorgesehen, man kann sie oder kann auch nicht. Wir haben sehr schnell entschieden, dass wir bei Schülern und Eltern um ein Meinungsbild bitten und dass dann die Schulkonferenz mit den Vertretern von Schülern, Eltern und Lehrern Mitglied darüber entscheidet, wie wir die Abwägung zwischen gesundheitlichem Risiko, also Infektionsgeschehen, und den Bildungsverlusten im digitalen Unterricht für einzelne oder mehrere Schüler umgehen. Wir haben jetzt entschieden, dass wir bis zu den Februarferien, gibt es ja in Berlin Anfang Februar, nicht mehr öffnen werden. Wir bewegen uns aber damit in einer Situation, dass der Berliner Senat am kommenden Dienstag noch einmal neu entscheidet, wir aber als Schule bereits Entscheidungen getroffen haben, um die Verlässlichkeit für die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. Und damit kommen wir genau an das Problem, was Richard aufgenommen hat, was auch in Ihrer Frage steht. Wie ist das Verhältnis von politischen Vorgaben und Handeln der Schule auf dem Hintergrund der eigenen Möglichkeiten? Und da wünschte ich mir auch deutlich mehr Klarheit. Mein Vorschlag wäre, das müssen natürlich andere nochmal genau hinterfragen, warum orientiert man sich nicht an Inzidenzen und sagt, ab einer bestimmten Inzidenz ist leider der Präsenzunterricht nicht möglich. Ab einer bestimmten Inzidenz kann man sagen, 1,5 Meter Abstand muss gewährleistet sein und die Schulen selber entscheiden, wer ihrer Schülerinnen und Schüler das am meisten benötigt. Das wäre dann zum Beispiel die Abiturientinnen und Abiturienten, bei uns aber auch der siebte Jahrgang, der ja noch neu in der Schule ist, der noch verunsichert ist, also relativ neu. Auf jeden Fall verunsichert ist, denn sind auch unsere Jüngsten in Schulen im Brennpunkt, während es dann, dass man sagt, man geht gar nicht ganze Jahrgänge, muss ja gar nicht, dass ein ganzer Jahrgang kommt, sondern dass die Schülerinnen und Schüler ganz stark verstärkt in die Schule kommen, die das zu Hause nicht so gut hinbekommen und die mehr Unterstützung haben müssen. Sie verstehen, was ich versuche zu skizzieren, ist ein Rahmen, der durch die Politik gesetzt wird und dann die individuelle Ausprägung je nach den Möglichkeiten der Schule. Und da könnten sich auch die Schulen gegenseitig helfen. Dass eine Schule, die viel Digitalunterricht gibt, kann dann Sozialarbeiterinnen, Erzieher der Schule an andere Schulen weitergeben im gegenseitigen Einvernehmen.
Frau Müller-Rech, was halten Sie von einem solchen System? In NRW sind die Schulen ja bis 31.01. zu, aber danach kann man ja nochmal neu darüber reden.
Ja, also es wird alles natürlich davon abhängen, wie sich jetzt die Pandemielage weiterentwickelt. Ich bin persönlich nicht sehr optimistisch, wenn wir auch zum Beispiel auf die Mutationen aus Großbritannien und Südafrika blicken. Wenn wir auch wissen, dass erst jetzt so langsam Gewissheit darüber kommt, wie sich eigentlich die Weihnachts- und Silvestertage ausgewirkt haben, auch wie die Lage in den Gesundheitsämtern aussieht. Das sind alles so Unwägbarkeiten im System, dass ja da wirklich eine politische Entscheidung auch immer schwerer wird. Zu einem anderen Zeitpunkt der Pandemie, ich denke mal so an die Zeit nach den Herbstferien, als wir auch noch, ja, noch keine zweite Welle hatten, da war die Situation ein bisschen einfacher. Da haben wir auch in Nordrhein-Westfalen den Schulen viel Entscheidungsspielraum gegeben, dass sie zum Beispiel auf Quarantäneanordnungen mit Hybrid oder mit Lernen auf Distanz, Distanzunterricht reagieren konnten. Ich sehe das in der aktuellen Infektionslage momentan nicht. Die Lage ist so angespannt. Wir reden über weitere Verschärfungen auch insgesamt in der Gesellschaft. Und da kann man dann auch ein Bildungssystem nicht rausnehmen. In Schule spiegelt sich immer die Gesellschaft insgesamt wider. Und Schulen sind zwar keine Superspreader, Schulen sind aber eben auch keine infektionsfreien Räume und das müssen wir natürlich stets im Hinterkopf behalten, wenn wir dann Entscheidungen treffen. Wir alle wünschen uns, dass bald mehr Präsenzunterricht möglich ist, insbesondere für die Kinder, die wir heute auch mehrfach angesprochen haben, die mehr Unterstützung brauchen, die im Distanzlernen nicht so gut lernen können. Aber wir müssen natürlich auch eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung immer mit im Blick haben. Das macht es uns so schwer, weitreichende Prognosen dann zu treffen oder Stufenpläne zu entwickeln, die länger halten als 12 Wochen. Das ist sehr unbefriedigend, auch für uns, muss ich sagen.
Ja, der Stufenplan, den die Kultusministerkonferenz vorgelegt hat, sieht ja keine klaren Kriterien und Inzidenzen vor. Also sollte man das vielleicht nochmal diskutieren oder auch auf Landesebene einen solchen Stufenplan erstellen, wo ab bestimmten Inzidenzen wieder Präsenzunterricht unter bestimmten Bedingungen möglich ist?
Also diese 7-Tage-Inzidenz ist ja auch nicht völlig kritikfrei. Wir haben ja anfangs über 50er-Inzidenzen diskutiert, jetzt sind wir inzwischen schon bei 200 angekommen. Wir müssen uns auch da die Frage stellen, gibt es da auch andere Werte, die da vielleicht stärker mit einfließen sollten? Zum Beispiel die Situation in unseren Krankenhäusern, auf den Intensivstationen, wie dort die Auslastungen sind, auch Möglichkeiten, das besser einzubeziehen. Wie kommen wir schneller auch mit dem Schutz der Risikogruppen, auch mit den Impfungen voran? Das sind alles so Dinge, die etwas aussagekräftiger sind, als alleine auf eine Inzidenz zu gucken. Denn uns geht es ja vor allem auch darum, dass wir nicht in eine Situation kommen, wo Krankenhäuser keine Covid-Erkrankten oder andere Erkrankten mehr behandeln können. Das ist ein Punkt, der sich in den Inzidenzen noch nicht widerspiegelt. Ich glaube, da müssen wir noch mal mehr Kraft und Überlegungen reinsetzen, was da gute Messwerte sind oder tatsächlich nochmal einen kräftigen Zahn zulegen, was das Impfen angeht. Aber ich glaube, das wird jetzt nochmal ein großes anderes Thema aufmachen.
Das können wir
auch nicht antun.
Das können wir heute nicht mehr diskutieren. Herr Gampf, wie ist Ihre Prognose? Wann können Sie wieder zur Schule gehen?
Ich bin da ehrlich gesagt etwas skeptisch. Also ich denke, dass das frühestens nach den Winterferien der Fall ist. Wie Sie sehen, die Infektionszahlen, die sind weiterhin sehr, sehr hoch. Ich hoffe aber, dass man sich jetzt eben auch im Homeschooling um die Abschlussklassen kümmert, denn wir sollten das nicht so schwarz und weiß sehen mit guter Unterricht in den Schulen, schlechtes Homeschooling, sondern wenn Homeschooling richtig gemacht wird, kann auch ein digitales Lernen zu Hause gut sein. Da muss halt einfach nur politisch mehr gemacht werden. Aber meine Prognose ist definitiv erst nach den Winterferien. Ich glaube, das ist davor nicht vertretbar und nicht machbar.
Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Wie lief die erste Woche, die ersten Wochen im Lockdown, im Fernunterricht und wie geht's weiter an den Schulen? Das war heute unser Thema. Danke Danke fürs Mitdiskutieren an Gunilla Neukirchen, Schulleiterin und Vereinigung von der Vereinigung der Berliner Schulleitung in der GEW, Richard Gamp, Landesschülerausschuss Berlin, Heike Schaumburg, Erziehungswissenschaftlerin an der HU Berlin und an Franziska Müller-Recht, der bildungspolitischen Sprecherin der FDP in Nordrhein-Westfalen. Und das war's von uns, von Campus und Karriere. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Samstag wünsche ich Ihnen.